hell was that?
Sonic booms.
Spacecraft entering the upper atmosphere.
It's the SAR mission. They're here. They're right up there, Chief. We gotta go. There's no time for discussion. All right, everyone, move out. It's game time. We're taking out these dozers before they kill any more of us. Tally, I said move. An order.
She doesn't have to. We could just go take out the dish.
Callie, you have to move. Callie, this is not a joke. Go. This is not a game. Callie, go. We have people counting on us. They're up there, Callie. Move.
Listen to me. We still have time to double back and take out the dish.
Shut up for a second. Callie, specialist, you have your orders. I need you to go out there and create a distraction. Now, move. Move.
LT, we're only supposed to be three Cylons and number five. How are we supposed to take out five Cylons?
Frac orders, frac court-martial. Our people are up there. We have to save them. We don't have any time. Move!
I can't do it!
Callie, move!
No!
Chief!
Whoa, hey, put it down!
You're going out there, Callie. You're going out there, or I'm gonna blow your brains out right here, right now.
Put it down. Hey, LT, easy, take it easy.
I'm gonna count to three.
This is crazy!
One.
Put it down, right now.
Oh my God.
Listen to me! Drop your weapon!
Two. Three.
Hallo und herzlich willkommen in der Battlestar bzw. Bahnhofskino Galactica, weit draußen im Weltall. Will heißen in Berlin und Frankfurt. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie.
Hi Britt-Marie.
Hallo. Fracked. Ja, da fängt schon mit an. Also, ich habe gedacht, Fracked
natürlich
wäre die Battlestar Galactica Variante von Fakt.
Ja.
Ja, also, und das würde ich, weil die sagen ja immer auch Fracking Time und Fracking Fucker und was
Mother
nicht alles.
Fracker.
Mother Fracker, so rum. Und also so. Und ich dachte, Fracked, Fakt, okay.
Ja.
Ist ja eigentlich schon ziemlich ballsy, so einen Titel zu wählen, wenn man weiß, dass es eigentlich ja Fakt heißt und so. So, stellt sich heraus, ist es gar nicht, beziehungsweise ist natürlich wahrscheinlich absichtlich die Doppeldeutigkeit gemeint, aber Fracked ist tatsächlich ein Begriff, den es gibt und der ein Slangbegriff aus dem Militär ist.
Ja.
Militär, auch noch falsch betont. Aus dem Militär ist. Und ich dachte so, what? Und ich bin so froh, dass du das nachgeguckt hast, weil ich bin gar nicht erst auf die Idee gekommen, das nachzuschlagen, weil ich halt einfach dachte, es heißt Fakt.
Es ist, ich habe es tatsächlich auch googeln müssen, ich wusste es nicht und ich habe mir auch in den 20 Jahren, die vergangen sind, knapp seitdem ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, nie die Mühe gemacht, das nachzuschlagen, aber ja, es ist kein offizieller militärischer Terminus, es ist tatsächlich Slang, wie du schon richtig sagst und die Wikipedia verrät, die englischsprachige stammt aus dem Vietnamkrieg und bezeichnet in der Regel das willentliche Töten eines vorgesetzten Offiziers, in aller Regel und mittlerweile benennt man so auch überhaupt im militärischen Kontext das Töten eines, sage ich mal, Mitmilitärs, Mitsoldaten, Soldatin, wie auch immer. Das muss doch nicht mal hier der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte sein. Man hat das wohl so hergeleitet, dass es im Kontext von Situationen passiert, in denen eben der Vorgesetzte seiner Dienstpflicht nicht nachkommt oder sich irgendwie irre verhält und man ihn deswegen ausschalten muss. So. Und Fragging referenziert die so eine Splittergranate.
Richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Also Splittergranate, dann auf Englisch Fragmentation Grenade, also Fragmentation und deswegen Fragged halt. Und einfach quasi den Anschein eines Unfalls zu geben oder eines Gefechts. Und es ist ja eigentlich dann in Wirklichkeit eben nicht der Feind gewesen, sondern aus den eigenen Reihen, was natürlich eigentlich Verrat ist, oder? Also ich meine, es ist doch nicht mal Friendly Fire, ist ja, wenn es unabsichtlich passiert.
Ja.
Aber wenn sowas absichtlich passiert, ist es natürlich einfach tatsächlich ein Mord. Und dann wirst du eigentlich vors Militärgericht gestellt und wahrscheinlich im Best Case unehrenhaft entlassen. Im Worst Case landest du halt im Gefängnis oder was auch immer.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass es halt just in Vietnam oder durch den Vietnamkrieg halt so geprägt ist, weil wir natürlich, ich natürlich auch nur durch TV und Film und so und Dokumentationen, weil natürlich gerade im Vietnamkrieg viele psychologisch so belastet waren, dass sie halt auch während des Krieges durchgedreht sind. Also im Feld quasi auch und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich öfter passiert ist, als man meint. Es gibt ja, ist ja wohl auch ein Grund, warum das dadurch eben auch ein Begriff geworden ist, der es jetzt ja sogar offensichtlich in den regulären Sprachgebrauch ja mehr oder minder geschafft hat. Mhm. Und wie gesagt, aber ich habe davon vorher auch noch nie was gehört.
Ich bin diesbezüglich ein bisschen überrascht, weil wir hatten ja in mindestens einer vorherigen Folge darüber geredet, über diese erzählenden, ausformulierten deutschen Episodentitel, die auch oft einfach schon so vorwegnehmen, was da passiert. Und in diesem Fall, ausnahmsweise könnte man ja sagen, eigentlich ist der englischsprachige Originaltitel sowas wie ein Spoiler, wenn man denn eben um die Bedeutung dieses Begriffs weiß. Wohingegen die Gesetze des Krieges total wischiwaschi ist. Das ist der deutsche Titel dieser Episode. Mhm. Der sagt eigentlich gar nichts. Und Fracked referenziert ja schon ganz eindeutig eine gewisse Handlung. Und man wartet dann vielleicht auch, wenn man da versiert ist mit diesem Begriff, die ganze Zeit darauf, wann denn jemand gefrackt wird.
Vielleicht sind sie davon ausgegangen, weil das hätte ich eher dann auch gedacht, dass die Leute so denken wie ich, dass sie denken, Fracked ist halt einfach Fakt. Und die Leute, die halt keine Ahnung von Militär haben, so wie ich, denken dann halt, ach gut, das ist so, also da passiert irgendwas. Man ist sich ja bewusst, wenn so eine Serie halt, wenn so eine Folge Fakt heißt, muss ja irgendwas wohl hoffentlich auch passieren, dass einen abfuckt sozusagen. Also damit habe ich schon gerechnet.
Aber da wär's ja Doppel-K. Und ich im
G. Ja, aber, ach so, ja, ich weiß doch immer nie, die schreiben das mit K, schon wieder sowas, ach so, ja, aber okay, dann hat sich das erledigt. Aber ich habe halt gedacht, da würde jemand denken, das ist so ein Doppelwortspiel oder so, und der sich halt gar nicht mit Militär auskennt, und die sich mit Militär auskennt, die werden sich wahrscheinlich dann schon gedacht haben, was passiert. Nee. Aber ich meine, es ist ja jetzt auch nur einer der Handlungsstränge, wobei, du hast schon recht, es sagt halt auch wieder alles aus, also diesmal auch sogar im Englischen.
Nee, Fracked mit, im Sinne von Motherfracker wäre mit Doppel-K, Fracked mit Doppel-G schreibt man nur eben Fragging oder die Fraggles.
Aber ich meine, hier geht es ja auch, glaube ich, um Lautmalerei und so. Also die werden sich der Doppeldeutigkeit schon bewusst gewesen sein.
Soweit Britt Maries und Patricks kleiner Exkurs in die englische Sprache.
Ja, sehr gut. So.
Das passt ja zu dir. Du bist ja eine Fachkraft in Sachen Sprachtraining, von daher. Ich möchte daraus mal ein bisschen Kapital ziehen.
Gut.
Genau, auf zur Episode. Fragged lief zuerst bei Sci-Fi am 29. Juli 2005. Regie wiederum, den hatten wir auch schon mal, Sergio Mimica Gizan, ein durchaus prominenter TV-Regisseur, Assistant Director für Steven Spielberg seit vielen, vielen Jahren oder immer wieder, ich weiß nicht, ob er es immer noch tut, aber eben auch ein sehr häufig gebuchter TV-Regisseur, hat Episoden für All Mankind inszeniert, The Terror, The Witcher für Netflix, also ein Hans Dampf in allen Gassen und kompetente, auch hier wiederum Fachkraft, geschrieben von Dawn Presswich, eine Ron Moore Allianz aus Carnivale-Zeiten, aber eben auch Drehbuchautorin für Chicago Hope, Ellie McBeal und gemeinsam mit Nicole Yorkin, der zweiten Co-Autorin, verantwortlich für The Education of Max Bickford. Warum erwähne ich diese Serie, die es nicht über die erste Staffel hinaus geschafft hat, weil das so die erste große TV-Rolle war von Katie Sackhoff. Die hat nämlich dort die Tochter gespielt von Richard Dreyfuss. Der spielt den Protagonisten dieser Serie, Max Bickford, und seine Tochter eben so die erste große Nebenrolle spielt eben Katie Sackhoff, damals noch mit jungen, ich glaube 19 oder 20 Jahren. So. Zum Glück hatte sie danach Zeit, weil die Serie wurde, ich glaube, die lief damals bei NBC und war auch preisgekrönt, aber eben quotenmäßig nicht erfolgreich, wurde abgesetzt nach einer Staffel. So. Womit legen wir los? Normalerweise auf dem vor Zylon besetzten Caprica, aber Britt Marie, was passiert da diese Woche?
What? Ja, diese Woche passiert irgendwie nichts.
Gar nichts.
Und doch ganz viel. Es ist so, what? Also auf Caprica passiert tatsächlich nichts. Und ihr so, was ist hier los? Wo ist mein, mittlerweile, also nachdem ich jetzt, wie viele Folgen haben wir jetzt besprochen?
13 Miniserie, das ist die 16. reguläre Episode.
Ja. Genau, also nachdem ich jetzt 15 Folgen lang gejammert habe, oder eigentlich ja dann nur 13, glaube ich, gejammert habe mit... Och, was machen wir da schon wieder auf Caprica? Da passiert doch echt gar nichts. Hat mich offensichtlich jemand gehört und hat einfach die Caprica-Storyline rausgeschmissen. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, und wo ist Caprica? Also man kann es mir auch nicht recht machen.
Irgendjemand führt Buch darüber und das hier ist tatsächlich die erste Episode inklusive der Miniserie ohne Hilo. Es ist die erste Episode ohne Starbuck, völlig ohne Starbuck. Und es ist die zweite Episode völlig ohne Boomer. Caprica und Galactica Boomer.
Tatsächlich eine Caprica-Storyline von der Luft, die in der Geschichte war, hätte reingepasst. Also wir hatten ja schon Folgen, wo wir gesagt haben, Mensch, die ist so vollgepackt mit allem, da passt nicht nochmal mehr ein Zentimeter mehr an Story rein. Und hier war es aber so gewesen, dass alles relativ gut Luft hatte und man da durchaus hätte auch eine kurze Story, Caprica-Story, so von 3 bis 5 Minuten, sag ich mal, hätte man noch reinpressen können. Das wäre schon noch gegangen. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, stört mich jetzt auch nicht, dass sie nicht da ist.
Nee, überhaupt nicht. Ich musste nach Ende der Folge, weil ich konnte mich natürlich auch nicht mehr daran erinnern, kommt die Caprica vor oder nicht? Antwort nein, tut es nicht. Es passiert gar nichts. Wir haben noch nicht mal irgendwie ein paar Sekunden auf Caprica. Nichts, nada, gar nichts, nothing. Sehr, sehr glücklich darüber, weil mein Gedanke ging zu Game of Thrones. Und gerade in den früheren Staffeln, da gibt es unglaublich viele Figuren, unglaublich viele Handlungsstränge. Und ich sah gerade in den frühen Seasons immer die Notwendigkeit der Showrunner, dass man eben jede Woche einmal da reincheckt und guckt, was macht denn so und so, was macht denn so und so, was macht denn so und so. Was bei einer Serie, die nur 10, 12 Episoden pro Staffel hat und bei der es eben auch relativ lange dauert, bis die neuen Staffeln dann eben rauskommen und es unglaublich viel zu erzählen gibt, teilweise ein bisschen anstrengend ist, weil man immer unglaublich hinterher ist, was macht der oder diejenige gerade und man sich dann oft im Nachgang denkt, ja, aber eigentlich ist ja nichts passiert, wir haben einfach nur mal nachgeguckt, was die Person denn eben gerade tut. Auch wenn sie irgendwie nur auf Wanderschaft ist von Punkt A nach B und immer noch nicht angekommen ist bei B. Und ich fand hier ehrlich gesagt, das spricht für mich so ein bisschen für einfach auch das Selbstbewusstsein, was mittlerweile hier auch die Showrunner haben, zu sagen, du, wir haben uns jetzt einfach auch mal die Möglichkeit erarbeitet, bestimmte Charaktere, Figuren überhaupt nicht zu benennen und was die gerade so machen, sondern einfach zu sagen, ja, die machen eben gerade ihr Ding, wir gucken nächste Woche mal wieder rein. Ich finde das unglaublich befreiend und so auf die Art und Weise mehr Zeit zu haben, sich mit anderen Figuren und ihren Handlungssträngen auseinanderzusetzen. Ich war richtig happy, muss ich sagen. Und das ist das erste Mal hier der Fall.
Ja, genau. Und vor allen Dingen bestätigt das ja auch eigentlich das Gefühl, dass ich so ein bisschen auch hatte oder dass wir auch hatten, dass die Serie sich jetzt einfach so ein bisschen gefunden hat auch. Also, dass man jetzt auch so, natürlich gibt es hier und da noch immer so ein paar Kleinigkeiten, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, die wissen jetzt auch, was sie machen und was sie wollen und werden eventuell eben auch, die Zügel werden auch eventuell ein wenig lockerer gelassen von den Chefs. Also, the powers that be haben ja immer Druck gemacht hinten dran und ich hoffe, dass das jetzt alles so ein bisschen sich einpendelt sozusagen.
Ja. Es wäre ehrlich gesagt mir sehr, sehr recht gewesen, dazu etwas von Ron Moore zu hören, aber ausgerechnet dazu äußert er sich gar nicht.
Der wird es doch nicht mit seinen eventuell vielleicht zukünftigen Chefs versauen. Man trifft sich in diesem Business, glaube ich, mindestens immer zweimal.
Ich mutmaß jetzt einfach mal, er wusste eben, er hat den Deal abgeschlossen mit Universal und Sci-Fi, dass er eben 20 Episoden produziert kriegt, diese Staffel, und dann eben sich auch gedacht, okay, jetzt können wir die Serie oder auch ein paar Handlungsstränge einfach mal atmen lassen. Er äußert sich dazu aber nicht in der Podcast-Folge, weil er hat hierzu keine aufgenommen. Es ist eine von ganz, ganz wenigen Folgen, zu der es eben keinen Podcast Kommentar gibt. Er äußert sich auch nicht in Interviewformen, noch irgendjemand vor oder hinter der Kamera zu dieser Episode in dieser Oral History, So Say We All, die ich eben auch nebenbei schmückere. Also es gibt wenig bis gar kein Trivia zu dieser Folge, aber ich denke einfach mal, ja, das Selbstbewusstsein zu diesem Zeitpunkt spricht aus ihm. Die Serie ist ein Quotenhit und es wird von den KritikerInnen geliebt oder geschätzt zumindest und er konnte sich sowas erlauben.
War die Serie tatsächlich auch ein Quotenhit? Weil das war, wusste ich nicht. Ich wusste, es war ein Kritikerhit, aber ich war mir nicht ganz sicher, wie die Zuschauerzahlen waren.
Ich meine, die sind gut. Es ist immer so ein bisschen so klassischer Äpfel-Birnen-Vergleich, wie vergleichst du solche Cable-Channels mit den klassischen Networks und Sci-Fi hat natürlich auch einen bestimmten Ruf. Ich glaube, die mussten sich irgendwie noch erst erarbeiten, dass eben auch Quality-Programming zu sehen ist, weil die waren jetzt irgendwie auch nicht gerade berüchtigt für ihr Prestige-Fernsehen. Von daher, also selbst wenn ich jetzt hier die Zahl von Anno-Dings sehe, ich kann die heute nicht mehr einordnen, weil natürlich nach heutigen Maßstäben sind die fucking fantastisch, ehrlich gesagt. Aber das war natürlich auch 10 Jahre vor dem Streaming-Zeitalter. Von daher mussten die auch einfach besser sein, als das, was wir heute sehen. Ich kann es nicht beurteilen. Aber nach all dem, was ich gelesen habe, waren wohl die Einschaltquoten gut.
Ja, aber das ist ja genau, das ist ja das Wichtigste. Und ich meine, sonst hätten sie ja auch nicht weitergemacht. Sie haben ja dann noch diverse Staffeln hinten dran bekommen. Was ich ganz interessant finde, ist, er hat sich zu dieser Serie, also zu dieser Folge jetzt ja in dem Sinne nicht geäußert. Die Frage ist natürlich auch, warum. Und das ist auch ein bisschen was, wo wir auch so ein bisschen drüber spekuliert haben. Denn eigentlich passiert in dieser Folge nichts und viel. Also es ist so ein bisschen so eine Dichotomie.
Ja.
Also auf der einen Seite haben wir natürlich schon Dinge, die geschehen und die wichtig sind für die Figuren und für die kommenden Handlungen. Aber die Story selbst, die Folge selber hat keine eigene Story. Es ist keine eigene Storyline für diese Folge, sondern es werden Storylines weiter transportiert, die schon angefangen haben in anderen Folgen oder am Anfang der Staffel oder wie auch immer. Und da wird quasi weitererzählt. Mhm. Und da finde ich, das finde ich insofern ganz interessant, weil wir haben ja doch hier so eine Mischung ein bisschen zwischen dem klassischen Fall der Woche, den man ja so, wie man das kennt eigentlich auch aus dieser Zeit, und den übergreifenden Story-Arcs. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass gerade auch in diesem Fandom oder in dieser Serie ja so übergreifende Story-Arcs ja doch enorm wichtig sind. Und so wie ich es verstanden habe, bewegt sich ja auch die Serie von diesen Fall-der-Woche-Episoden mehr hin zu übergreifenden Story-Arcs, die dann erzählt werden. Also so habe ich das verstanden.
Ja.
Weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich denke mal, es wird so sein. Und vielleicht ist das jetzt hier so der erste Anfang in Staffel 2. Wir hatten ja auch schon ein bisschen was Übergreifendes in der ersten Staffel, aber da war es doch eher wirklich so Fall der Woche. Da hat man noch so ein bisschen mit den alten Schemata gearbeitet. Mhm. Und jetzt, wo dann eben Ronald D. Moore vielleicht auch dann mehr machen kann, was er denn möchte, geht es hinten mehr zu so übergreifenden Stories. Und dann kann ich mir vorstellen, dass so eine Art von Folge, wie wir jetzt hier haben, vielleicht was ist, was wir öfter dann auch sehen werden.
Ja, mit Sicherheit. Richtig. Ich glaube, dass grundsätzlich das Interesse an diesen episodenübergreifenden Handlungssträngen, das war auch schon in der ersten Staffel ja eindeutig sichtbar, aber wir hatten damals kurz darüber geredet, es war eben auch eine Auflage des Produktionsstudios und des Senders, eben immer sowas zu haben wie ein Hauptnarrativ, was so im Vordergrund steht, was eben dann mehr oder weniger abgeschlossen ist. Ein klassisches Beispiel ist sowas wie die Ellen-Episode. Da läuft es im Hintergrund einiges ab. Und Handlungen werden fortgeführt, aber eigentlich ist es eben die Episode, in der wir Ellen Tai kennenlernen und in dieses lustige Dinner stattfindet und am Ende sind alle ein bisschen schlauer oder ein bisschen döver, wie auch immer, je nachdem, wie man drauf blickt. Und irgendwo ist es damit erledigt und Ellen taucht erstmal dann drei Folgen lang nicht auf, so.
Gut, aber ich meine, die Story könnte man jetzt argumentieren, hat einfach Ellen als Story. Also das ist das
nein,
ist
nein,
ja
ich meine, genau,
so.
Das ist die Hauptgeschichte und ich glaube, das macht dann eben auch Menschen Spaß, die Serie vorher noch gar nicht geguckt haben und denken, ach, ist ja interessant, ist ja lustig, aha, okay, abgeschlossen, ich bin rundum befriedigt. Wohingegen man eben jetzt schon, sag ich mal, also gerade in dieser Folge nur mit Handlungssträngen und Figuren zu tun hat, ich glaube, da ist man ziemlich lost, wenn man die vorhergehenden Folgen nicht geguckt hat, weil da denkt man sich, wer liegt da auf dem OP-Tisch, was machen die da im Wald? Wer ist dieser komische Typ, der Bolter und seine Vision hier von dem schönen Apartment in Vancouver, wo er da rumläuft? Also das ist so, also wenn man nicht investiert ist in die Serie zu diesem Zeitpunkt, kann man dem eigentlich nicht mehr folgen. Und das ist natürlich auch ein Luxus, den sie sich erarbeitet haben durch den Erfolg der ersten Staffel, ja, und durch die Qualität, ja.
Ja, und ich weiß, ich kann das ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig einschätzen, weil ich habe nichts gegen übergreifende Storylines. Ich finde oft tatsächlich, dass übergreifende Storylines Dinge besser machen grundsätzlich, aber, und heutzutage ist es ja auch so, man hat ja auch die Änderung gesehen, dass von Fall der Woche Serien tatsächlich auch ganz klar die Entwicklung dahin gegangen ist, dass man übergreifend über die Seasons erzählt hat und jetzt ist so wieder so ein kleiner Rücklauf zu sehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber ich weiß nicht, es hinterlässt mich als Zuschauer gerade so ein bisschen unzufrieden, weil ich das Gefühl habe irgendwie, es wird nicht richtig was erzählt und es ist irgendwie keine richtige Handlung da.
Aha.
Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir dann überlege, was wirklich alles angeschnitten worden ist in dieser Folge, dann ist es schon eine ganze Menge. Also ich glaube, der Eindruck täuscht halt einfach. Aber auf den ersten Blick bin ich so ein bisschen gerade unzufrieden. Vielleicht bin ich auch einfach jetzt zu sehr darauf geschult, dass ich meinen Fall der Woche brauche. Also irgendwie, ich weiß nicht.
Okay.
Keine Ahnung, okay, woran das jetzt so liegt.
Ich sehe da schon eine relativ klare Zweiteilung. Also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du. Ich finde, das hier ist bisher die gelungenste Folge der zweiten Staffel, was jetzt nicht viel sagt, weil die zweite Staffel ist erst 3 Folgen alt zu diesem Zeitpunkt.
Ja.
Aber ich finde, wir haben eben einen guten Mix aus 2 großen Handlungssträngen und der eine ist jetzt weitgehend abgeschlossen oder zumindest ein Kapitel darin beschlossen. Ich meine, wir haben den Tod von Crashdown, um das mal hier vorwegzunehmen, und eben die Rettung der auf Kobe gestrandeten Besatzung. Ich meine, das ist einfach jetzt abgeschlossen so, mehr oder weniger. Und das andere ist eben klar eine Fortführung von dem, was wir bisher auch erzählt bekommen haben. Und wir wissen eben immer noch nicht, wann wacht Adama auf. Aber immerhin geht es ein bisschen weiter, will heißen, Rosalind darf ihre Drogensucht bekämpfen und Adama wurde notoperiert von Dr. Kottel, der hier wieder auftaucht.
Ja.
Also es geht ein bisschen weiter, aber das eine ist schon, auf Kobold würde ich jetzt mal sagen, zu dem Handlungsstrang kommen wir jetzt auch gleich, schon ziemlich rund. Housekeeping, ganz kurz, weil wir es vergessen haben zu erwähnen, der Vorspann wurde ja ein bisschen angepasst. Wir haben kurz darüber geredet, aber nicht über, ich glaube, das ausschlaggebende Kriterium, nämlich, dass wir jetzt zu Beginn des Abspanns immer sehen, die Anzahl der Überlebenden in der Flotte.
Ja, das habe ich auch irgendwie total ausgeblendet, ehrlich gesagt.
Ja. Tatsächlich, ja, das ist so der Moment, in dem ich mir oft noch einen Tee einschenke oder so und dann irgendwie mal weggucke. Mhm. Und tatsächlich, ja, der wird ja genannt und die Zahl wird jede Woche genannt und wir sehen immer die Anzahl der Überlebenden. Das sind zum Zeitpunkt dieser Episode, Episode 3 der Staffel 2, 47.862 und damit 12 weniger als in der Woche zuvor. Will heißen, das sind wahrscheinlich die 12, die in den Gängen der Galaktika hier von den Zylonen erschossen wurden. Mhm. So. Und wenn alles seine Richtigkeit hat, dann sehen wir eben auch nächste Woche einzelne Leute weniger, zumindest Crashdown auf der Liste. Mal gucken, wie sich so entwickelt. Genau, Caprica nischt. Wir reisen direkt nach Kobol und dort spielt sich Folgendes ab. Die Überlebenden des Erkundungstrupps, darunter Balter und Chief Tyrell, betrauern den Tod ihrer Kollegen Tarn und Socinus, genau, die hat sie erwischt. Sie entdecken eine Gruppe zylonischer Zenturions, die eine Radarschüssel und ein Raketenabwehrsystem einrichten, das jeglichen Rettungsversuch durch Schiffe der Galaktikerflotte vereiteln würde. Crashdowns Plan, die Zenturions trotz Unterzahl und ohne militärische Expertise einiger hier der Erkundungstrupps Teilnehmenden auszuschalten, geht nicht auf. Schon vor Kampfbeginn eskaliert die Situation innerhalb der Gruppe, was zum gewaltsamen Tod von Crashdown führt. Das habe ich jetzt irgendwie so schön umschrieben. Warum eigentlich? Also Balter erschießt Crashdown.
Was zum gewaltsamen Tod durch Balter von Crashdown führt.
Ja, egal. Der Rest der Überlebenden um Tyrell kämpft einen scheinbar verlorenen Kampf gegen die angreifenden Feinde, bevor sie in letzter Sekunde von einem Rettungstrupp unter dem Kommando von Lee Adama, a.k.a. Starbuck, aka Apollo, verdammt nochmal, gerettet werden. So.
Ja, also ich meine, wenn man das so liest, passiert doch eine ganze Menge allein schon in diesem Handlungsstrang.
Ich wollte jetzt sagen, und das ist auch irgendwie abgeschlossen. Also ich muss nicht sagen, unbedingt befriedigend, aber Crashdown ist tot, die anderen sind gerettet.
Und du hast natürlich diesen großen Verrat auch innerhalb der Gruppe. Also das ist, also die Dynamik innerhalb der Gruppe finde ich hier sehr spannend, aber natürlich auch jetzt die Dynamik außerhalb der Gruppe, weil aktuell wird ja einfach vertuscht, dass Balter derjenige war, der Crashdown erschossen hat.
Ja.
Und ich meine, du hast aber drei Schwachstellen. Tyrell hält die Klappe, da bin ich mir sicher, aber die anderen beiden, also...
Das wäre die erste Frage, die ich dir auch hätte stellen wollen. Glaubst du, das wird noch mal ein Thema sein oder hüllen jetzt alle diskret den Mantel des Schweigens darüber und sagen, wir reden nicht, was auf
also normalerweise würde ich sagen, es kommt als Erpressungsmaterial zurück. Das Problem ist aber, von wem? Weil den zwei, die da noch dabei waren, traue ich nicht zu, dass sie ihn erpressen. Mhm. Aber Tyrell würde ich zutrauen. Tyrell wiederum sehe ich aber sehr als, also Tyrell ist mein Call Mini, ich sag's dir. Also Tyrell ist echt so eine loyale Seele. Ich glaube nicht, dass der da, dass der jemanden erpressen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in irgendeiner Form als Erpressungsmaterial zurückkommt. Vielleicht erfährt jemand davon, vielleicht hier unser, wie heißt der? Er heißt nicht Zardak, wie heißt der denn?
Tom Zarek.
Nein. Zorek. Genau, es war irgendwas mit Outset. Zorek, vielleicht erfährt der irgendwie davon und nutzt es dann für sich politisch oder so, ich weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in der Variante, wenn es zurückkommt, dann in der Variante. Ansonsten fällt es vielleicht echt unter den Tisch.
Ich glaube, was bei dem Handlungsstrang wirklich gut, ich habe auch einzelne Kritikpunkte, sag ich gleich, aber was bei dem Handlungsstrang im Großen und Ganzen wirklich gut gefällt, ist, dass er wirklich sorgfältig vorbereitet wurde und all das, was wir da sehen, nicht eben so dieses Deus Ex Machina-Gefühl hat, so im Sinne von, okay, das kommt jetzt aber irgendwie total aus dem Nichts, sondern einfach sehr, sehr gut der Boden dafür bereitet wurde, was da eben am Ende passiert. Also wir wissen um Balters Psychosen und Paranoia und Ängste und Unsicherheit. Wir wissen eben um den anschwelenden Konflikt zwischen Chief Tyrell und Crashdown und irgendwie diesen militärischen Machtpoker-Ränkespielen und so und wer hat den längsten und so.
Wir haben ja aber auch die Inkompetenz von Crashdown auch schon
gesehen. Ja, die Inkompetenz von Crashdown wurde eben sorgfältig eingeführt, ohne ihn irgendwie komplett wie ein Dovi dastehen zu lassen, wurde eben schon jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass er offenbar dieser Extremsituation auch nicht so gewachsen ist. Und deswegen fühlt sich das jetzt, ich möchte nicht sagen, es fühlt sich an wie eine Katharsis, weil daran, das klingt immer viel zu positiv für dafür, dass jemand gerade erschossen wurde. Aber im Grunde so ein Moment, an dem ich mir auch dachte, ja, irgendwie, dass es einfach nur die logische Konsequenz ist und was wir da gesehen haben in den zwei vorhergehenden Folgen und auch in dieser Folge, wo es ja wieder zum Machtkampf kommt zwischen Tyrell und Crashdown. Also Tyrell, der quasi mehr oder weniger sagt, du, das ist kein guter Job, den du hier machst. Also du kannst dich irgendwie Leuten, die nicht gewohnt sind, kaum irgendwie einen Maulschlüssel gerade zu halten, irgendwie eine Knarre, eine automatische Feuerwaffe in die Hand drücken.
Vor allen Dingen, jeder von denen hat ja offensichtlich irgendwann mal Basic Training gemacht, aber das ist eine Geschichte, die macht man ganz am Anfang quasi da, ich sag mal, Ausbildung. Und wie lange ist es bei denen allen schon her? Und seitdem haben die alle, also zumindest zwei, keine Waffe mehr in der Hand gehabt, ja? Also im Grunde ist das quasi wie nie gelernt.
Ich glaube, dass sie das nicht haben, weil das sind ja Mechaniker. Kelly sagt ja auch, das ist quasi ein Nebenjob, um ihr Zahnmedizinstudium zu finanzieren. Also ich glaube nicht, dass sie jemals eine Knarre in der Hand gehabt haben.
Ah, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Ich hatte das so verstanden, also wenn du Militär bist, musst du zumindest mal eine Basisausbildung machen.
Weiß ich nicht.
Und jeder von, ich habe das so verstanden, jeder von denen hat mal diese Grundausbildung gemacht. Mhm. Das ist auch das, was Tyrell ja dann zu Crashdown sagt. Aber das ist so lange her, dass von denen halt einfach keiner mehr irgendwie eine Ahnung hat, wie das funktioniert. Geschweige denn in seinem Leben seit der Grundausbildung jemals eine Waffe in der Hand hatte. Und das bestätigt sich ja dann auch, als eben dann ja hier unsere, wie heißt sie, ich und Namen schon
Kelly?
Wieder, wie heißt sie denn? Ja, genau, als sie dann sagt, so von wegen, ja, ist eigentlich nur ein Nebenjob, um mein Zahnmedizinstudium zu finanzieren. Da sitzt du dann auch da und denkst so, wow, also so wirklich reingeschmissen ins super kalte Wasser. Und also so hatte ich das verstanden. Und
ich würde mich echt freuen, ehrlich gesagt, über Feedback von Menschen, die sich vielleicht so mit militärischen Strukturen besser auskennen, offensichtlich als wir beide, an galacticapodcast@gmail.com. Schreibt uns gerne. Ich meine, muss jeder mal Dienst an der Waffe, weiß nicht, verrichtet haben, irgendwie in Waffengebrauch geschult worden sein, der im Militär arbeitet, selbst jetzt in der Buchhaltung ist oder in der, ich weiß nicht, im Notfallteam, im Notarztteam, keine Ahnung,
schreibt uns gerne. Also ich kann mir vorstellen, als Mechaniker vielleicht schon. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du halt als, also so Quereinstieg als Mechaniker, ist ja auch ein Ding, also vielleicht auch nicht. Jetzt, ja, gute Frage. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, ich finde die Darstellung tatsächlich hier richtig, richtig gut. Es wird in dieser Folge tatsächlich einiges für mich nochmal aufgeklärt oder mehr in die richtige Bahn gelenkt, denn Crashdown wirkte für mich bisher einfach nicht nur überfordert, sondern einfach auch unfähig. Mhm. Also der wirkte halt einfach doof, in Anführungszeichen. Ja, er wirkte überfordert, aber wirkte auch einfach, als könnte er irgendwie eins und eins nicht zusammenzählen. Also so logische Schlussfolgerungen, wie dann Tyrell zum Beispiel, der ja dann zu ihm sagte, ja, aber sollten wir nicht vielleicht irgendwie versuchen, hier alles mitzunehmen und so, das sind ja so einfach Sachen, wo man denkt, ja, logischer Menschenverstand, da brauche ich keine Militärausbildung für, sollte man eigentlich wissen so. Und das ist ja dann irgendwie, Crash dann auch irgendwie abhanden gegangen, meinte, nein, wir machen das jetzt so. Und da dachte ich zwischendurch auch, der ist eigentlich nicht nur überfordert, der ist eigentlich ein bisschen doof so. Jetzt fand ich aber hier in dieser Folge, finde ich, hat man sehr schön gesehen, und zwar in der Szene, wo er ja dann genau aufklärt oder erklärt, wie sie diesen Angriff machen sollen. Dann sagt er, okay, wir haben also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und dann fragt ja Bolter auch, was macht er denn da? Und dann sagt ja Tyrell, ja, also er zählt jetzt gerade auf, wie man jetzt diesen Angriff macht in diesen vier Kategorien. Und es hat gesagt, so lernt man das im Officer-Training, also in der Theorie. Und er meinte ja dann, das ist aber sehr theoretisch und das macht man im Training so, aber halt normalerweise nicht vor Ort, wenn man dann quasi im Geschehen ist. Und das ist eine Szene, die mir das nochmal so richtig zurechtgerückt hat, weil mir das sehr deutlich gezeigt hat und Tyrell, glaube ich, das auch sehr gut eingeschätzt hat, dass hier einfach tatsächlich ein sehr junger Offizier ist, der einfach wirklich richtig überfordert ist und der versucht sich mit allem, was er irgendwie weiß, an den Regeln festzuhalten, die ihm vermittelt worden sind und der halt noch nicht diesen Schritt gemacht hat von Theorie und Training raus zu, so ist es im echten Feld und im echten Feld kann man nicht immer sich an alle Regeln halten. Und diese Regeln sind aber das Einzige, was er hat, an dem er sich festhalten kann, weil er hat einfach keine Unterstützung. Es ist keiner über ihm, der ihm helfen kann. Er ist derjenige, der alles entscheiden muss, auf dem die Verantwortung komplett ruht. Und das Einzige, was er da machen kann, ist einfach zurückfallen auf die Regeln, die ihm eingeschärft worden sind. Und dass diese Regeln halt aber einfach auch angepasst werden müssen an die Vor-Ort-Situation, das kriegt er nicht hin, diesen Switch.
Ja.
Das wurde mir durch diese Szene wirklich richtig nochmal gezeigt. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, er ist nicht doof, er ist halt wirklich nur überfordert. Also das fand ich super. Und, ich weiß nicht, soll ich weiter ranten? Ich wollte dich auch mal kurz zu Wort kommen lassen.
Das ist ja kein Rant, du hast jetzt irgendwie nur lobenswerte Worte gesagt.
Okay, also weiter erzählen. Und das Zweite, was ich auch super fand, war Tyrells verhalten, denn bei Tyrell war ich immer nicht so ganz sicher. Der hat relativ viel Widerworte gegeben dafür, dass er eigentlich die Klappe halten und seinen Job machen sollte. Und da habe ich zwischendurch schon gedacht, ob der nicht vielleicht auch so eine kleine Meuterei irgendwie anstiftet oder so. Aber hier hat er sich ja wirklich extrem loyal auf die Seite des Commanders gestellt, oder des nicht des Commanders, des Officers, und hat halt wirklich gesagt, also zum einen, was er gemacht hat, was ich sehr gut fand, also da muss man sagen, hier, Best Practice, hat er ihn zur Seite gebeten, hat gesagt, können wir kurz mal unter vier Augen reden, also hat dann nicht vor der Truppe ihn zurechtgewiesen und mit ihm diskutiert, sondern ist wirklich an die Seite gegangen, so soll man das ja machen, ja, und das fand ich also wirklich gut, weil er hat ihn nicht blamiert und so weiter, sondern er hat ihm gesagt, okay, das ist meine Einschätzung und das ist so, Punkt. Also das fand ich erstmal gut, dass er ihn zur Seite gebeten hat. Man sollte meinen, es ist selbstverständlich, aber wir wissen ja aus Serien, in der Regel ist es das nicht, weil bei so Serien wird ja eigentlich dann jemand in der Regel vor der Gruppe vorgeführt.
Ja.
Und das Zweite, was ich halt sehr, sehr gut fand, war, als er dann die anderen beiden oder eigentlich alle drei ja so angefahren hat, als die so eine kleine Meuterei geplant haben, also so Widerworte und Widerspruch und so, und er gesagt hat, hier wird nichts hinterfragt. Das ist unser Commanding Officer in diesem Fall, also unser Chef, und wir befolgen die Befehle. Hier gibt es kein Warum, Wieso, Weshalb. Er hat es entschieden und wir machen das jetzt so, Punkt. Und hat da einfach auch gar kein Gegenargument, sag mal, aus den niederen Rängen erlaubt, sondern er darf gegenargumentieren, weil er ist quasi die rechte Hand des Chefs sozusagen. Also das gehört dann auch irgendwie dazu, dass man da vielleicht eine andere Projektionsfläche liefert. Aber die drunter nicht, weil wenn die anfangen aufzumucksen, dann geht das, glaube ich, sehr schnell sehr schief. Und das fand ich richtig, richtig gut. Also da war ich finde, da hat man zum einen da hat man halt gesehen, wie loyal Tyrell doch innerhalb dieses Militärsystems halt ist und wie er dem Ganzen, also er scheint da ja dann zu glauben auch.
Natürlich, klar.
Und ihm ist auch klar, ihm sind auch die Zusammenhänge klar. Also er weiß ganz genau, wenn er jetzt zulässt, dass da unten quasi Unruhe entsteht, auch wenn es nur eine kleine Truppe ist, dann, dann geht das hier schief und wir sind keine Demokratie. Das sagt er auch ganz deutlich. Wir sind keine Demokratie. Wir sind eine Hierarchie, eine militärische Hierarchie. Und hier habt ihr die Klappe zu halten und zu folgen. Und das finde ich total spannend. Also ich fand das beides super. Ich fand, Tyrell hat in dieser Folge echt nochmal richtig Profil gekriegt. Auch wenn es natürlich etwas ist, was uns überrascht. Das war ja das, was wir uns für ihn schon gedacht haben. Aber ich finde, das wurde hier echt nochmal richtig gezeigt. Und weil vorher hatte man bei Tyrell so ein bisschen das Gefühl, ja, der ist halt auch irgendwie, der hat keinen Bock. Also der ist halt, ja, der ist im Militär, aber der schraubt da halt dann sein Schiffchen rum und gut ist, ja. Aber da scheint doch noch so ein bisschen mehr drin zu stecken. Und für Tyrell ist es sehr gut gelaufen. Und für Crashdown haben wir auch eine bessere Einordnung bekommen, was natürlich dann ist, die Fallhöhe zu jetzt ist er tot natürlich noch höher gemacht hat, weil irgendwie tat es einem dann doch leid. Also, ja.
Ja, es geht so. Ich fand die Figur eher uninteressant, deswegen tat es jetzt nicht darum leid, wenn ich mich jetzt da so richtig in ihn reinfühle, also maximal empathisch zu sein versuche, dann könnte ich natürlich sagen, okay, er hat natürlich den Tod nicht verdient. Ich meine, wer hat das schon? Niemand auf der Welt. Vermutlich oder fast niemand. Aber na gut, das ist jetzt eben so gelaufen, wie es ist. Die Situation, in der wir uns befinden, macht es nachvollziehbar. Ich habe auch wenig bis nichts zu dem zu ergänzen, was du gerade gesagt hast. Ich finde, ich pflichte allem bei. Gerade diesem Aspekt hier der unbedingten Loyalität seinem Vorgesetzten gegenüber fand ich auch sehr, sehr spannend, weil man da eben auch nochmal sieht, wie ernst es der Serie ist hier mit dieser militärischen und politischen Hierarchie, dass der eben Folge geleistet wird und dass eben Widerworte oder Durchstechereien und Umwälzungen dieser Machtsysteme dann eben auch massive Konsequenzen haben. Also wenn das nicht alles so konsequent ausformuliert gewesen wäre, so von wegen man untergräbt nicht die Anweisungen von Vorgesetzten oder es gibt keine Durchstechereien und die werden eben nicht hintergangen und es wird nicht rumintrigiert, dann hätte das jetzt nicht so die Wucht dieser Moment. Ich fand das, ja, und klar, und das bietet ehrlich gesagt für mich auch nochmal ein Plus, aber für die Figur von Tyrell, über die wir ja gesagt haben, ich glaube gerade zu Beginn der ersten Staffel und der Miniserie, wo er dann diese Liebelei da auch noch hat mit Galactica Boomer und wir haben ja auch öfter gesagt, der ist so unprofessionell. Aber Aber hier ist er eben auch ein wirklich guter Chef, muss man einfach mal sagen. Genau, in jede Richtung. In die Richtung seiner Angestellten, seiner Mitarbeitenden, aber eben auch in die Richtung hier von Crashdown, dem gegenüber er dann eben loyal ist oder hörig, könnte man auch sagen.
Es ist natürlich insofern auch sehr interessant, genau dieses Ende dieser Szene, nämlich dass Crashdown erschossen wird aus den eigenen Reihen, ist natürlich der absolute Verrat an allen den Werten, die Tyrell eben vorgelebt hat.
Ja, und die Folge spielt ja auch damit, weil wenn man in die TV-Zeitschrift geguckt hat, bevor man sich eben diese Episode anguckt, sieht man eben Fracked. Und ich glaube, spätestens nach dem Zwiegespräch, wenn man denn eben um die Bedeutung des Wortes weiß, was wir jetzt nicht taten, aber ich glaube, viele US-Amerikaner wissen das bestimmt, dann guckt man sich natürlich die Szene an, in der die Köpfe hier von Tyrell und Crashdown gegeneinander knallen, denkt sich, okay, es ist vollkommen klar, was jetzt passieren wird. Also Tyrell wird wahrscheinlich irgendwann Crashdown umbringen. In Notwehr oder was auch immer.
Und das war ja aber auch das, was uns bis zur letzten Sekunde eigentlich gesagt werden sollte, weil Tyrell hält ja seine Waffe auf Crashdown, während Crashdown ja seine Waffe auf eigentlich seine Untergebene auch hält. Und also allein die Tatsache, dass Crashdown die Waffe gezogen hat, ist eigentlich schon ein Versagen in dem Moment.
Ich finde es erzählerisch eben sehr, sehr spannend tatsächlich, weil im Grunde schon das passiert, was man erwartet, wenn man eben den Episodentitel kennt und wenn man diese Situation, dieses Aneinandergeraten hier von Crashdown und Tyrell beobachtet. Andererseits eben auf eine Art und Weise, die eben nicht den Erwartungen entspricht. Nämlich am Ende ist es Balter, der Crashdown erschießt. Und das fand
ich sage Gott sei Dank, weil es hätte mir Tyrell doch sehr schwierig, also ich hätte das sehr schwierig gefunden, auf Tyrell bezogen.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich interessant, weil man denkt sich dann noch so, ja, aber wenn Tyrell wirklich so für die Regeln des Militärs steht, dann müsste er jetzt theoretisch eigentlich melden, was passiert ist. Und das kann er ja aber nicht, weil damit würde er ja quasi, also auch sich selber ins eigene Fleisch schneiden. Das ist das Einzige, warum ich denke, dass dieser Vorfall vielleicht auch keine Rolle mehr spielen wird, weil alle drei würden sich selbst belasten und alleine um des eigenen Überlebenswillens hält man die Klappe.
Und das, was sie hier getan haben, wird jetzt nicht wieder gut gemacht, aber irgendwie legitimiert erstmal durch die Umstände natürlich, aber eben auch, weil Balter sagt, als dann eben, ich glaube, ihn Apollo fragt, was ist hier mit Crashdown, sagt er hier, er ist Crashdown sei als Held gestorben im Gefecht, im aktiven Gefecht und dann eben Tyrell und die anderen so quasi schweigend dem zustimmen, dieser Version der Geschichte, man könnte auch sagen, Lüge. Und ich glaube, in dem Moment ist einfach allen klar.
Ja, aber dass er halt auch einfach so eiskalt lügt und dann auch so ein Held quasi aus Crashdown macht und man sieht es in den Gesichtern bei Tyrell, finde ich nicht, aber man sieht es vor allem in den Gesichtern der beiden anderen, die ihn dann so mit ganz großen Augen angucken und sich wahrscheinlich in dem Moment denken, wow, dem traue ich in Zukunft nicht von hier nach da. Also das wäre für mich so wirklich auch so ein Eye-Opening-Moment, so nach dem Motto, okay, der lügt jetzt hier einfach ohne Rot zu werden, eiskalt ins Gesicht.
Aber was willst du machen? Ich meine, klar, das uns überrascht natürlich nicht, dass Balter das Lügen perfektioniert hat, weil er nichts anderes tut eigentlich seit Serienbeginn. Aber er ist auch immer eben nur, also für die ist er auf Kobold dann eben zwischenzeitlich der Dog, wogegen er auch eben protestiert, nämlich nicht Dog, was heißt denn Dog? Dog heißt gar nichts, Dog ist doof, wie auch immer. Aber er ist eben noch de facto der Vizepräsident und die wissen eben auch in dem Moment, okay, der Typ ist shady as fuck oder as frack.
Ja, aber genau, aber das meine ich ja auch. Ich meine, vom Vizepräsident erwarte ich das nicht, eigentlich nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, Politik.
Ich weiß nicht.
Ja, übrigens, da war auch so ein toller Dad-Witz drin, von wegen, nenn mich nicht Doc. Doc ist eine Laderampe, wo Dinge geladen werden. Und er so, du lädst doch gerade was, weil er ihn gerade animiert hat. Ach. Er soll doch bitte Sachen tragen. Und ich dachte so, oh wow, der Dad-Joke hochziehen. Ja. Also, und dass aber Balter sich da auch so aufregt. Ja. Also, jetzt möchte er plötzlich irgendwie auf seine wissenschaftlichen Errungenschaften zurückgeworfen werden. Nein, ich bin Doktor Balter. Ist okay.
Ja.
Also, da dachte ich mir auch so, Balter lässt, also, ja, Hybris, sag ich nur. Aber passt schon. Und hatte Balter schon immer so langes Haar? Ich hatte das Gefühl, je länger die Serie vorangeht oder je länger diese Folge voranging, desto länger wurde sein Haar. Das war so ein bisschen so, also alles so ein bisschen so sehr wild und verstrubbelt.
Kann sein, dass es da irgendwie einen Zentimeter oder drei mehr gab zwischen Staffel 1 oder 2. Ich weiß es nicht. Kann tatsächlich sein. Ich habe dem nicht so viel Beachtung geschenkt, aber wir reden so viel über diesen finalen Moment oder diese Eskalation der Ereignisse und die Konfrontation zwischen Tyrell und Crashdown. Da passiert natürlich noch viel, viel mehr. Und ich finde, also es hinterlässt für mich nicht so einen großen Eindruck, weil wir es so oder so ähnlich schon gesehen haben. Aber man muss eben auch sagen, auch hier die Schlacht gegen die Centurions und dann eben diese Rettungsaktion, das sieht schon für, sagen wir mal so, den damaligen Status quo der visuellen Effektkunst anno 2005 alles sehr, sehr kompetent aus. Also für mich.
Ja, ich war auch überrascht. Ich dachte, sieht gar nicht so schlecht aus.
Ein Riesenplus macht für mich eben, dass hier die zylonischen Centurions inklusive hier ihres militärischen Abschirmsystems, Abschusssystems, Raketenbasis, was auch immer, dass die nicht mit den menschlichen Figuren interagieren. Also solange die einfach nur um Bäume rumstehen und da rumlaufen durchs Geäst und da Maschinen bauen, sieht das alles sehr, sehr cool aus. Für mich ist immer so, sind die Grenzen der Möglichkeiten immer dann erreicht, wenn ich die eben im direkten Handgemenge, Gelage, Gefecht. In
direkter Interaktion,
Direkter Interaktion tatsächlich mit den Schauspielerinnen und Schauspielern sehe. Und dann, hier so echt, sah für mich echt ziemlich gut aus alles, ja.
Ja, und waren relativ elegant auch. Also mir ist dann auch aufgefallen, man sieht den einen von der Seite, dass der so eine ganz dünne Hüfte hat. Also so, ich dachte auch so, okay, also sind schon elegantere Varianten statt dieser großen Stomper-Dinger, die wir ja von Anfang an kennen. Mhm. Ich fand, also genau das war sowas, was ich ganz gut inszeniert fand. Und hier natürlich aber auch Terrell, der sich ja ursprünglich auch opfern wollte für seine Truppe. Also der sich ja dann quasi, der die anderen gesagt hat, geht weiter. Und der ist ja dann auch angeschossen gewesen und oder auf jeden Fall verletzt und konnte ja nicht so richtig rennen und so und hat die anderen dann quasi weggeschickt und hat sich dann aufgestellt und hat ja dann auf die Centurien geschossen, in Erwartung wahrscheinlich, dass er erschossen wird und so nach dem Motto so, letzter Stand und so und dann kam Lee und hat ja dann quasi mit dem Raumschiff die Centurions abgeknallt, wo ich auch lustig fand, wo Tyrell kurz mal auf seine Waffe guckt und dachte, wow, war ich das? Nee, so, nee, das war's nicht du. Und aber da war dann auch klar, aber das war auch so ein kleiner heroischer Moment, so nach dem Motto, ich opfere mich für meine Truppe. Also es war schon sehr, sehr klischeebeladen, alles so ein bisschen.
Ja, aber das Klischee funktioniert ja manchmal einfach sehr gut. Ich möchte jetzt nicht für dich, hast du Saving Private Ryan, den Spielberg-Film gesehen?
Ja, und ich fand das so lustig, dass du den Vergleich gebracht hast, weil ich eher so den Vergleich, also vielleicht hing es damit zusammen, dass Crashdown diese Tarnfarbe im Gesicht hatte, aber ich hatte mehr so, ich weiß nicht, Arnold Schwarzenegger rennt durch den Dschungel-Vibes und weniger Saving Private Ryan-Vibes, aber okay.
Auch das ist nachvollziehbar, du hast ja recht, Crashdown sieht vom Look aus ein bisschen wie Schwarzenegger im Predator oder im Phantomkommando, total. aber tatsächlich dieses Szenario ist ja eins zu eins das, in dem Terrell am Ende steht, das, in dem Tom Hanks Figur in Saving Private Ryan steht. Und auch was die ganze Art der Inszenierung betrifft, ist das sehr, sehr, finde ich, ähnlich dem, was wir da sehen in einem Spielberg-Film. Und ich finde eben, also es ist eben auch naheliegend, diesen Vergleich zu ziehen, eben weil es storyseitig sehr ähnlich ist und weil eben auch für Saving Private Ryan der Assistant Director derjenige war, der diese Episode inszeniert hat. Also der ist, sage ich mal, sehr geschult.
Also Mika Gesser war
Assistant Director für Saving Private Ryan, ja.
Ah, okay.
Ja,
ja, wow.
Also das hat sich bestimmt ein bisschen was vom alten Meister abgeguckt hier und da.
Aber war das zeitlich davor tatsächlich?
Ja, 98 oder 99.
Ja, okay. Ja, also das ist bestimmt kein Zufall, ja. Interessant.
Kritikpunkt, die Beisetzungsszene oder diese kleine Gedenkfeier, ich fand die so ehrenwert, respektvoll, sowas tut man eben, das ist eben, wäre ansonsten vielleicht auch ein bisschen pietätlos, einfach zu sagen, wir lassen die Leichen da eben rumliegen, unsere gefallenen Kameraden. Allerdings dachte ich, dieses einfach da im Wald rumstehen und sich quasi einem zylonischen Angriff offen aussetzen, ist auch ein bisschen doof. Und dass sie da stehen.
Na ja, die werden ja vorher wohl schon noch geguckt haben, ob die Zylonen in der Nähe sind oder nicht.
Es ist dieselbe Lichtung, auf der sie auch in der Episode davor stehen. Ich denke, ja, okay. Das ist schon, da versteckt euch wenigstens ein bisschen.
Aber tatsächlich fand ich ein bisschen, also ich fand dann irgendwie, ich weiß nicht, dass sie die vergraben haben. Ich habe nämlich zwischendurch auch überlegt, was machen die mit den Leichen? Schleppen die dann wieder nach Hause? Also ich meine, aber dann vergraben, also dann auch noch, es tut mir leid, wenn ich jetzt hier so pietätlos bin, aber dann auch noch sich so viel Arbeit machen, ich würde die doch einfach dann erschießen. Weil wenn, also wegschießen, also in Staub quasi.
Ach so, das meinst du?
Weil das ist aber auch viel. Also, was soll ich mich denn körperlich noch so anstrengen und den Grab machen und die da reinschmeißen und dann wieder zu und so weiter? Also, das ist ja alles so anstrengend.
Wegschießen, dann, also, die haben doch keine Phaser. Weg.
Also, aber die, naja, ach, naja, hm.
Nein, das
also,
geht
die
nicht.
Sind aber schon so, sind schon, also, das sind schon Laserwaffen, sind nicht irgendwie nur so.
Nein, nein, doch, die schießen Projektile. Nein, nein, das sind keine Laserwaffen oder irgendwie.
Aber was hat denn da, Tyrell hat doch so eine Waffe.
Ich weiß nicht, was der da schießt, aber auf jeden Fall kann er damit niemanden pulverisieren. Das ist nicht wie irgendwie Phaser okay. auf Stufe 10 und Schade. Einfach mal weg damit. Ne?
Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass Tyrell so ein Ding hatte, aber hat das nicht so Leucht, ich muss das nochmal angucken, hat nein. das nicht so Leuchteffekte gehabt?
Ich glaube, das schießt auch, das nein, das schießt auch, das sind, glaube ich, ganz normal, also was heißt ganz normale Projektile?
Okay, ich bin zu Sci-Fi unterwegs, okay. Nein, nein, naja gut, dann nehme ich alles zurück. Aber ja, und aber was ich noch ganz interessant fand war, wobei vielleicht ist es nur, weil ich jetzt hier so irgendwie, weil dann auch natürlich dann Crashdown mit seinem vermeintlichen Gebet da ankam und so weiter. Also zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zum einen, dass die Tags, die sie ja tragen, die also die Dog mit Tags, ihrem Namen ja. und so weiter, die haben ja eine Kette dran.
Ja.
Und diese Kette, die hat wie so kleine Perlen.
Ja.
Und es gibt ja diese Ketten, gibt es ja auch so bei Soldaten, dass aus Metall, dass du diese kleinen wie so kleine Perlen hast und die kann man dann, die kann man recht schnell losreißen
ja.
und so weiter. Das gibt es ja. Aber die Perlen, die sie da drin hatten, die waren ein bisschen größer. Und tatsächlich habe ich beim ersten Blick gedacht, als ich die Text nicht gesehen hatte, sondern nur diese Kette, die ihr in der Hand auch gehalten hat und so, ich habe auf den ersten Blick gedacht, das ist ein Rosenkranz.
Ah.
Wegen dieser Perle. Mhm. Also, weil die sind relativ groß gewesen und später hat man ja dann auch noch gesehen, das fand ich auch ganz spannend, dass ja der Soldat, der da bei Roslin saß und dann gebetet hat, der hat ja auch seine Kettecke quasi, also Kette abgenommen und hat die benutzt wie einen Rosenkranz.
Sehr
das fand
schön.
Ich auch irgendwie, also das war das Erste, das war so eine Assoziation, die ich hatte und dann dachte ich, ach nee, Moment, das ist, sind eigentlich die Text,
ja.
also das sind eigentlich die Kette von den Text. So, das war das eine, was mir ins Auge gestochen ist. Das andere, was ich ganz spannend fand, war, und vielleicht war ich da einfach bisher zu doof, das zu verstehen, aber der endet ja die, seine Ansprache mit So Say We All, ja? Und So Say We All, mir war nicht klar, und das hat ja dann später übrigens auch der Soldat, der bei Roslin im Gefängnis gebetet hat, hat ja auch gesagt So Say We All. Und So Say We All scheint ja so ein bisschen so eine Variante von Amen zu sein.
Mhm.
Also, womit man dann ein Gebet quasi beendet. Und mir war nicht klar, dass das eine Catchphrase ist, die auch im religiösen Kontext benutzt wird. Ich dachte immer, So Say We All ist halt eine Erfindung, in Anführungszeichen,
ja.
von Adama Senior, der da irgendwie, weißt du, in seiner Brandrede da so, oh ja, und So Say We All. Und alle so irgendwie, ja, So Say We All. Und alle so, yay. Und
das
so.
Hast du
so.
Schon
und
richtig
dachte,
begriffen.
So
nein, nein, das
so
ist
so ein militärisches Ding.
Ja, genau.
Und jetzt plötzlich taucht es aber auf als eine Phrase, die auch im religiösen Kontext anstelle eines Amens verwendet wird.
Ja.
Übrigens, Amen heißt ja, glaube ich, sogar auch übersetzt, so soll es sein.
Mhm.
Also das passt ja auch inhaltlich. Und deswegen war ich so ein bisschen überrascht von allem. Also das waren so die zwei Dinge, die mir da aufgegangen sind.
Okay, dann ist die Phrase vielleicht hier deplatziert, aber eigentlich doch ganz richtig. Also sie fühlt sich richtig an, aber
nein,
mir ist auch nicht bewusst.
Ich glaube, diese Phrase wird einfach in einen anderen Kontext gesetzt, dass wir also vielleicht auch dadurch
richtig, genau.
gesagt bekommen, die Phrase gab es auch schon vor Adama Senior. Und die ist so ein Allround-Ding, die kann man sozusagen in alle Richtungen verwenden. Und die ist aber so, die ganze Bevölkerung ist durchdrungen von dieser Phrase. Also die scheint offensichtlich eine Standardverwendung zu haben in der Sprache, die verwendet wird, in dem Kontext, in der Kultur, im kulturellen Kontext. Das,
richtig.
Das fand ich so spannend.
Ja, ja, genau. Die meine Wahrnehmung ist auch, aber das vielleicht auch etwas fürs Housekeeping nächstes Mal, dass sie aus dem militärischen Zusammenhang stammt, aber eben tatsächlich ihren Platz in der Gesellschaft so weit gefunden hat, dass sie eben auch in einem religiösen Kontext verwendet werden kann und in allerlei Lebenssituationen. Und hier passt es eben auch tatsächlich. Ich finde,
wobei man ja fairerweise sagen muss, dass diejenigen, die das verwendet haben hier, obwohl natürlich in einem religiösen Kontext auch Soldaten waren.
Ja. Aber ja, das Thema Religion verlässt uns nicht und ist ja auch nochmal Thema in den kurzen Momenten zwischen Hetzix und Balter. Die wollte ich zumindest nochmal kurz erwähnen, weil Hetzix zieht ja auch Balter damit auf, dass er sich hier noch wieder beweisen muss und er ist ja tatsächlich einfach komplett überfordert. Wieder mal ein sich wiederholendes Handlungskonstrukt, Aspekt. Balter fühlt sich überfordert von der Situation und er soll endlich zum Mann werden, wobei hier Man, glaube ich, analog verwendet wird zu Human. Also ich kann mir nicht so vorstellen,
ja,
dass es
ja,
hier
ja,
so...
Ja, genau, doch so ist es gemeint, ja.
Es ist so, ja, so, weil ich habe hier und da, ich habe glaube ich in ein, zwei Reddit-Beiträgen gesehen, Leute fühlen sich da ein bisschen auf den Schlips getreten, weil es unnötig sexistisch ist, aber ich glaube tatsächlich hier ist Man wie Human, also Mensch zu verstehen
aber
und nicht
Sinne,
so sehr wie Mann.
Ich hatte das so gesehen, ja genau, im Sinne von Mankind.
Ja, genau, weil ja auch vorher in der vorherigen Folge ganz eindeutig benannt wird von Hetzix, dass eben das Fundament der Menschheitsgeschichte quasi gebaut ist auf dem Boden der Gewalt oder dass eben den vorherigen Generationen Gewalt angetan wurde. Und Hetzix impliziert ja auch, dass die Menschen ihre eigenen Götter umgebracht haben. Zumindest hat sich Ron Moore ungefähr um den Entstehungszeitraum dieser Episode oder Veröffentlichungszeitraum dieser Episode auch so entsprechend geäußert, dass eben in der Sicht der Zylonen die Menschheit ihre gesamte Menschheit aufgebaut haben, einfach auf ein Fundament der Gewalt. Und das wird eben auch nochmal referenziert und dass sie im Grunde sagt, hier, werd doch hier zum Menschen, du musst einfach gewalttätig sein, es ist in deiner Natur, du kommst da auch nicht raus. Und ich finde überhaupt die Momente sind alle relativ kurz hier mit Hetzix und Bolter und spielen eine vergleichsweise, glaube ich, weniger große Rolle, aber ich finde die auch alle sehr, sehr stark, auch wenn Hetzix hier nochmal so spöttisch über die Beerdigung bemerkt, so von wegen, ach guck mal hier, wie ihr eure falschen Götter anbetet, auf die beiden Toten wartet gar nichts im Jenseits, das ist einfach nur das Nichts, ihr müsst, weil ihr die falschen Götter anbetet und
ja, das war auch alles sehr cool. Okay, wow. Ja, das war das eine und dann sagt sie ja auch noch, tatsächlich, wenn es nochmal um den Tod geht und so weiter, und sie sagt ja dann, ja, es ist, also Menschen töten und foltern und so, ist alles normal und so. Und dann sagt sie ja, it's man's one true art form.
Ja.
Das toll. Fand ich auch ein super Satz. Ja. Also, heads up hier, Hut ab vor den Writern. Dachte ich auch so, okay, wow.
Heads up.
Und ja, und am Ende, nachdem ja Bolter dann tatsächlich auch Crashdown erschießt, lobt sie ihn ja auch und sagt, und jetzt bist du ein Mann. Und ich dachte so, okay, wow, was ist das denn? Und das ist zum Beispiel jetzt, also hätte ich diese wenn ich diese Hetzig sehe, würde ich denken, das ist eine reine, eine reine Illusion von Bolter. Mhm. Aber wir haben andere Szenen mit Hetzig gehabt, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie keine Illusion von Bolter ist. Aber vielleicht verschiebt sich, also vielleicht haben wir ja auch mehrere. Also vielleicht haben wir manche Sachen, die sind reine Bolter-Illusion und manche Sachen, die sind es nicht. Mhm. Aber diese Hetzig, die war irgendwie so sehr one-note. Also nach dem Motto, erst ihn halt also aufziehen und wie sagt man, also to taunt someone.
Provozieren, ja.
Reizen, provozieren, genau. Nach dem Motto, du bist kein Mann, du bist ein Schwächling und unser Kind soll hier irgendwie Erlöser sein. Hier wird übrigens ja auch definitiv nochmal von Savior gesprochen. Mhm. Fand ich auch sehr interessant, die Wortwahl. Unser Kind soll irgendwie ein Erlöser sein und du bist der Vater und reiß dich zusammen und so, zeig mal, dass du ein Mann bist. Und dann jetzt am Ende, nachdem er dann, wie gesagt, erschossen hat, so, ja, und du bist ein Mann, jetzt endlich, nachdem du hier die Waffe gezogen hast, was aber übrigens auch total spannend ist, weil sie sagt ja vorher noch, dass, also sie widerspricht sich da auch, weil sie sagt ja eigentlich, töten ist also etwas, was die Menschen perfektioniert haben, aber was sie ja eigentlich als negativ ansieht. Also eigentlich sagt sie ja, ihr könnt nichts anderes, ihr seid nur Tötungsmaschinen. Sehr spannend, weil hier genau umgedreht wird, wir haben ja genau das gleiche Bild von den Zylonen. Und eigentlich sagt sie ja, sie wollen besser sein als, also sie sind die besseren Menschen sozusagen. Also sie sind die besseren Kinder, die dann nachkommen. Also Kinder Gottes, meine ich jetzt. Sie sind die besseren Bevölkerung, die dann nachkommen, nach den Menschen.
Nicht nur die und Kinder Gottes, sondern auch die Kinder der Menschen, weil die Menschen haben sie ja erschaffen und sie wollen ja die Menschen
aber
auslöschen.
Genau, deswegen aber das impliziert ja auch, dass sie eben, also dass Sachen machen, anders machen, als die Menschen machen.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben dieses It's man's true art form, dass es auch eine Kritik ist daran. Und dass dann aber Six sozusagen das toll findet, obwohl sie vorher gesagt hat, es ist eigentlich nicht so gut.
Ja,
oder sehe ich das falsch?
Für mich ist es schwierig, bei dieser Serie nicht zu politisch zu werden oder in der Geschichte des Glaubens rumzukramen, aber ich muss es jetzt mal kurz werden. Also mich erinnert diese Argumentation, die von Hetzix hier immer sehr an die von politischen Machthabern in totalitär geführten Staaten, die letztendlich in ihrer politischen Argumentation, in der Argumentation für ihre eigene Macht immer Victim-Blaming betreiben, wie ein Putin, der eben Richtung Ukraine guckt und sagt, ja guck mal, Zelensky könnte diesen Krieg jederzeit beenden. Guck mal, ich bin hier nicht der Aggressor, nur Zelensky ist dafür verantwortlich oder die Ukrainer selber dafür, dass täglich immer noch jeden Tag Dutzende, Hunderte Tote gefordert werden. Und im Grunde also von jemand wie Hetzix, die daran partizipiert hat, dass eben Milliarden Menschen getötet wurden, irgendwie Bolter Vorträge darüber zu halten, wie furchtbar aggressiv und gewalttätig die Menschheit ist und dass sie das Fundament der Menschheit auf blutigem Boden quasi steht, das ist natürlich hypocritical, ist eigentlich fast noch zu... Das zu geringe Wort, um das zu umschreiben, was die hier tun, das ist natürlich komplett verkehrt einfach. Aber Bolter ist eben, glaube ich, in seinem jetzigen psychischen Stadium dafür empfänglich, trotzdem er natürlich, wenn er nüchtern darauf blicken würde, sagen würde, hey, Moment mal, ihr wart es doch, die hier gerade 10 Milliarden Menschen umgebracht haben.
Ja. Übrigens, eine Sache noch, die einfach, die offensichtlich ist, aber die ich gerade nochmal erwähnen möchte, und zwar habe ich vorhin vergessen, Bolter schießt ja Kershaw in den Rücken.
Ja.
Das ist übrigens auch noch sehr bezeichnend, weil das ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Also jemanden ohne ihm die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen, in den Rücken zu schießen,
ja
ist die größte, der größte Akt von Feigheit ever. Und das nochmal kurz erwähnt. Also das ist mir auch nochmal so durch den Kopf gegangen. Das wollte ich vorhin noch sagen, hab's dann vergessen und ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, als wir über Bolter und seine, ja, seine Visionen gesprochen haben.
Ja, Bolter ist kein Ehrenmann. Bolter ist jetzt ein Man, aber er ist jetzt kein Ehrenmann.
Aber es ist natürlich spannend, weil man hätte auch Crash in den Kopf schießen können oder in die Schulter oder in den Hals oder was auch immer. Aber in den Rücken, ja. Also,
vielleicht wäre die Sauerei zu groß gewesen mit dem Kopfschuss,
oder,
ich weiß
oder
nicht.
Bolter, der ja eigentlich keine Ahnung hat von Waffen, der braucht ein großes Ziel. Also Rücken ist groß genug, irgendwo wirst du schon treffen. Gut. Ja, also stimmt, aber das war so ein bisschen genau noch das.
Vielleicht
noch
wollte man Crash da noch ein bisschen Würde, ein würdevolles Ableben geben und das wäre dann.
Ja.
Aber du hast recht, wäre das hier in einer anderen Serie entstanden, zum Beispiel in einem Stoff wie Fallout, hätte man ihm wahrscheinlich in den Kopf geschossen und der Kopf wäre in alle Richtungen explodiert. Also geht natürlich auch hier nicht. Aber guter Hinweis, tatsächlich auch nochmal sehr, sehr unehrenhaft, also dezidiert unehrenhaft. Mein Eindruck ist so ein bisschen der, ich habe jetzt keine Zeit genommen, aber der Episodentitel deutet sich auch bereits an, dass wir eigentlich so zwei Drittel der Storyline hier, der Episode verbringen auf Kobol. Dennoch haben wir natürlich durchaus noch einige Zeit an Bord der Galactica und da trägt sich Folgendes zu. Dr. Cottle kann Damas Leben, also Commander Damas Leben, durch eine Operation retten. Die unter Kamala-Entzug leidende Laura Roslin überredet ihren Bewacher dazu, ihr die Medizin zu besorgen. Das ist dieser Sergeant, Lieutenant, was auch immer, Vanner, glaube ich. Gerade noch rechtzeitig vor einem Besuch des Quorum der Zwölf oder der Zwölferrat, heißt er, glaube ich, in der deutschen Fassung, inklusive des Abgeordneten Tom Zarek. Roslin wiederholt ihre Vorwürfe an Commander Adama und überzeugt die politischen Abgesandten, dass sie die todgeweihte Anführerin sei, die Menschheit zur Erde führt. Tai, also Colonel Tai, der sich von Roslin, seiner Crew und ihr Frau Ellen zunehmend unter Druck gesetzt fühlt, löst den Zwölferrat auf und erklärt das Kriegsrecht. Martial Law. So.
Ja. Also passiert auch eine ganze Menge.
Da
also
passiert eine ganze Menge. Die ganzen Zwischentöne lasse ich natürlich raus, wie zum Beispiel, dass Colonel Tai noch irgendwie fünf Minuten vorher sagt: So, Commander Dama hasst das Kriegsrecht, dann würde er das niemals
machen. Ja. Also erstmal Dr. Cottle.
Ja.
Das, ich weiß nicht, also der spielt natürlich ein absolutes Klischee, aber dieses absolute Klischee spielt der natürlich großartig, weil der halt echt mit der Fluppe im Maul reinkommt, der kam, der war ja da irgendwie, wo war der denn eigentlich, der war auf einem anderen Schiff gewesen,
ja,
oder?
Ja, richtig, ja.
Also, weil er da mit der Fluppe im Maul kommt, der rein und sagt, was habt ihr gemacht, also was habt ihr wieder verbockt, jetzt, ich bin einmal weg und ich komme zurück und dann liegt hier unser Oberchef im Koma, what the fuck, so, und dann erklären die ja auch, was sie gemacht haben und er natürlich gleich, habt ihr alles verbockt, er blutet doch noch drin, dass ihr das nicht selber erkannt habt, Mensch, und ich muss jetzt mal wieder alles retten, und nimmt die Fluppe aus dem Maul, geht ins, also beziehungsweise geht in den, also lässt sich gleich so hier OP-Klamotten anziehen, geht in den OP und die Krankenhaus Schwester, die ja schon steht, mit dieser Metallschale und er so die Zigarette aus dem Mund nimmt, in der Metallschale ausdrückt und sagt, auf los geht's los. Und ich dachte so, oh mein fucking Gott, beste Szene ever. Also es ist natürlich ein absolutes Klischee von vorne bis hinten, aber es ist einfach super lustig.
Es ist lustig, ja, tatsächlich. Man ist sehr dankbar in dieser Serie auch für diese etwas leichteren Momente tatsächlich, weil davon gibt es ja echt,
also
echt weniger.
Ja. Und ich muss auch so lachen. Und aber also, und so, weißt du, ja, ein super tolles Oberteam hat dran gearbeitet. Wir haben ihn gerade noch gerettet. Und dann muss da ein Cottle kommen und sagen, seid ihr alle doof, der blutet irgendwo drin, hat das keiner von euch irgendwie, da frage ich mich auch, warum das keiner von den anderen irgendwie entdeckt hat, aber naja, gut, egal. Cottle ist dann wieder der Retter aller Adamas sozusagen, und ich fand es dann auch so lustig, als dann ja Tai mehrfach ja auch fragt, also wird er überleben, keine Ahnung, werden wir sehen, fragen Sie mich nach der OP nochmal, und wann wird er denn aufwachen? Ei, wann er halt will, Gott verdammt nochmal. Ja, aber gibt's nicht irgendwie bessere Angaben? Nein. Und ich dachte, also man hat so ein bisschen das Gefühl auch, Cottle ist hin und her gerissen zwischen, ist mir alles scheißegal, und ich habe die Erfahrung in meinem Leben als Arzt gemacht, so viele Jahrzehnte, wie ich das jetzt ausführe, zumindest fühlt sich das so an, als wäre er seit Jahrzehnten im Job, dass man einfach da nichts erzwingen kann. Man muss halt einfach abwarten und es kommt, wie es kommt.
Ja,
so
ja,
irgendwie. Ja.
Ja. Mein Eindruck war, dass diese ganz Galactica-Storyline oder Storyline so ein bisschen zu sich finden müssen, weil zu Beginn dachte ich schon, im Grunde hatten wir das doch schon. Klar, ich meine, jetzt hat Dr. Cottle sein Gütesiegel, sein Stamp of Approval draufgegeben. Ja. Jetzt ist eben Adama gerettet und vorher war es eben noch nicht. Okay, das ist jetzt, da sind wir immer ein bisschen weiter. Aber alles andere, was uns vorher so gezeigt wird, hier, Tai trinkt im Dienst, es gibt Konflikte mit seinen Untergebenen, hier das Zwiegespräch zwischen Billy und Tai, so von wegen, warum bist du nicht in der Zelle? Ja, hat mich niemand reingesteckt. Ja.
Aber man hat auch das Gefühl, der hat so ein bisschen auch dem entgleiten so die Zügel, weil warum bist du nicht im Gefängnis? Solltest du das nicht wissen?
Genau.
Oder dann später ja auch, als dann Adama da, also Lee Adama, ja dann da irgendwie die Rettungsmission plant, der meinte, und warum bist du nicht im Gefängnis? Ich arbeite und dann ja auch quasi ihm ja auch sagt, also ihn sich ja auch gegen ihn stellt, öffentlich dann auch, hier übrigens öffentlich, und dann ja auch sagt, ja, also ich meine, ich bin hier quasi der Einzige, der ein bisschen Ahnung hat.
Genau.
Du kannst mich halt einsperren, aber dann hast du halt niemanden, der die Rettungsmission leitet, ja. Und er ja dann auch einknickt und ihn ja weitermachen lässt, was ja auch quasi eigentlich also hier wurde ja seine Autorität offen angezweifelt.
Ja.
Und er hat es durchgehen lassen, er musste es durchgehen lassen. Das, und dann das auch noch in Kombination, dann, als er dann die Brückenmannschaft anblafft, welches Schiff denn jetzt verschollen sei, weil wofür brauchen wir eine Rettungsmission, weil er einfach komplett vergessen hat, dass auf Kobol ja noch ein Schiff ist.
Ja.
Und man hat also das Gefühl, der ist überfordert von der Situation und ihm entgleiten die Zügel. Also er möchte ein Adama sein, aber er kann es halt einfach nicht.
Mein Kritikpunkt daran und warum sich das alles so ein bisschen zerfahren und fahrig anfühlt, so ein bisschen ziellos ist, dass wir das eben auch alles schon mehr oder weniger wissen. Ich meine, es ist schön, das so mal zu sehen.
Aber vorher hatte ich das Gefühl, Tai hat tatsächlich, ich hatte das Gefühl, Tai hat es im Griff und ich war wirklich positiv überrascht, das hatte ich ja letztes Mal auch gesagt, dass ich dachte, wow, ich habe das Gefühl, der steppt jetzt ab, also der tritt da jetzt in die Rolle und kriegt es hin.
Er hat
und
aber
jetzt
doch auch
hier
das,
in dieser Episode ist es so, als ob man, da hat man das Gefühl, dass da ein Punkt irgendwo gekommen ist und jetzt rivelt sich das alles so auf, weißt du?
Ja, also, ich verstehe das. Er ist im direkten Vergleich zu dem meisten, was wir von ihm in Staffel 1 sehen, wirkt er kompetent, aber er hat natürlich auch dieses Zwiegespräch am Ende von Episode 2, der zweiten Staffel mit Lee nochmal und wo es dann eben auch ganz klar wird, er kann und will Dama Senior Commander Dama nicht ersetzen. Und
er möchte doch genauso kompetent wie er wirken und das kriegt er einfach nicht hin.
Nee, ist er offenbar nicht, wissen wir aber auch.
Und aber spannend auch, dass es nicht, ich würde sagen, es liegt nicht am Alkohol, weil das wäre ja auch das Erste, wo man denken würde, weil wir haben ihn ja als Alkoholleiche gesehen. Und hier fand ich zwei Sachen spannend. Also natürlich, erstens, dass er dann mit seiner Frau zwischendurch da irgendwie in seinem Quartier sitzt und dann beide greifen quasi zum Glas und sie meinte, was sagt sie, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie so, wie heißt es denn hier, wenn man die Drinks zum halben Preis kriegt?
Ach so, Happy Hour.
Happy Hour, genau, ist jetzt Happy Hour. Oh Gott, ich kann gerade kein Deutsch mehr, kein Englisch mehr, gar nichts mehr. Ist jetzt Happy Hour. Und und dann trinkt er ja und dann, aber er trinkt nur so ein ganz bisschen und man hat wirklich das Gefühl, das ist hier kein B-Trinken, sondern das ist halt, wie man halt so einen Drink trinkt, um irgendwie so ein bisschen zu relaxen. Und dann dachte ich so, okay, wow, es ist die beste Idee, einem trockenen Alkoholiker ein kleines Gläschen zum Entspannen in die Hand zu geben, weil von einem kleinen Gläschen zu einer Flasche ist es dann nicht mehr weit. Und da war ich aber noch irgendwie so, okay, und ich fand ganz spannend, dass sie halt hier das nicht auf den Alkohol geschoben haben, gesagt haben, Tai ist so fahrig und verliert irgendwie die Zügel und die Kompetenz und so weiter, weil er trinkt, sondern er ist einfach wirklich überfordert und deshalb trinkt er. Also es ist andersrum quasi motiviert. Und das ist das, was wir am Ende sehen, da greift er ja zu seinem Flachmann. Übrigens nicht, wo man den Flachmann sonst trägt, an der Brust irgendwie, sondern im Schuh, okay.
Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht tatsächlich. Ich habe jetzt wenig Expertise, Routine. Ich bin trocken. Ich war noch nie irgendwie nicht trocken, ehrlich gesagt. Aber was ich schon noch gar nicht gemacht habe und auch nie will, ist tatsächlich einen Flachmann irgendwo fest am Körper mit mir rumtragen, sei es im Stiefel oder sonst wo, auf den ich immer zugreifen kann. Ich habe mich auch gefragt, wie das funktioniert, weil so klein ist er nicht. Ist doch super unbequem. Der läuft den ganzen Tag mit diesem Flachmann im Schuh rum.
Ich glaube, der hat irgendwie eine Innentasche am Stiefel irgendwo. Ich weiß nicht, ich kenne das ja nur aus so Fantasy-Filmen, wo die Leute dann ihre Dolche in den Stiefelschaften haben irgendwie. Ja. Und da ist meistens so eine Innentasche, aber okay. Ich weiß nicht. Naja, aber was ich eigentlich gut fand, war daran, dass wir am Ende gesehen haben, wie er zum Flachmann gegriffen hat. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, scheiße, und jetzt rutscht er in den Alkoholismus wieder ab. Weil vorher das Trinken war so okay. Aber das Trinken fand ich, es war ein zweierlei Trinken für mich.
Ach, der war ja nie raus. Ich meine, selbst in diesen kurzen Flashback-Momenten, die wir sehen zu Beginn der Season, wird ja gezeigt, wie er sturzbesoffen da in irgendeinem Hotelzimmer sitzt oder so. Und das ist ja. Offenbar gehört das zu ihm dazu. Also
ja.
ich finde das ehrlich gesagt
aber
auch
auf jeden Fall, wir sehen ja nicht nur ihn, sondern wir sehen, wie er quasi die Kontrolle langsam verliert und dem Ganzen nicht so gerecht werden kann. Und ich habe auch das Gefühl, er weiß auch gar nicht so richtig, was er möchte. Also auf der einen Seite möchte er eigentlich quasi Adamas Vorbild gerecht werden und sagt ja dann eben, du sagst es auch zu dem Zwölferrat dann, ja, also sie werden halt Kriegsrecht, wird er die zulassen, er ist für Demokratie und für Mitbestimmung, aber dann selber das Kriegsrecht auszurufen am Ende, das war tatsächlich etwas, was mich dann überrascht hat, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, nachdem er diese brennende Rede auf Adama noch gehalten hat. Aber das war insofern ganz gut, weil uns dann klar gemacht wurde, okay, offensichtlich ist er nicht Adama und offensichtlich macht er jetzt seine eigene Politik. Und wenn er das Gefühl hat, dass er mit dem Kriegsrecht besser zurechtkommt, weil ich glaube, der hat das Kriegsrecht eigentlich nur ausgerufen, weil er keinen Bock hatte, sich mit den ganzen politischen Verwicklungen auseinanderzusetzen.
Meine Deutung der Ereignisse ist, er fühlt sich zunehmend in die Ecke getrieben und weiß einfach keinen anderen Weg heraus. Und da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel, weil ich glaube, das kann man sich anhand dessen, was wir hier sehen, so erschließen. Meine Kritik an der, ich habe hier zum Beispiel keine Kritik auch an dem Ellen-Moment, aber ich muss natürlich auch direkt an vergleichbaren Moment in der ersten Folge der zweiten Staffel denken, zu dem ich gesagt habe, warum ist der da? Die Folge ist eh schon so voll und jetzt nochmal, weil im Grunde sehen wir hier nochmal dessen, sowas ähnliches, ein weiteres Mal Ellen intrigiert. So von wegen hier, ne, auch wieder so ein, werd doch mal jetzt zum Mann, zeig doch mal, wer du bist hier, jetzt ist deine Chance gekommen. Dialog, wie wir ihn auch ähnlich haben auf Kobold zwischen Six und Balter. Und hier ergibt er tatsächlich für mich Sinn, weil es natürlich so eine Abfolge von Ereignissen in Bewegung setzt, die letztendlich mit dazu beiträgt, maßgeblich, dass eben Ty am Ende sagt, okay, ich rufe das Kriegsrecht aus, nämlich diese Begegnung zwischen Ellen und Rosalind und dieses Gespräch danach, in dem eben Ellen dann sagt, guck mal hier, Rosalind ist total schwach gerade, die halluziniert nur noch, die ist total auf Droge oder unter Droge oder ohne Droge, mit der ist gar nichts anzufangen, die weiß nicht mal, wer ich bin. Und das eben Ty so quasi so einen Moment, einen Hoffnungsschimmer quasi bereitet, der sagt, okay, so komme ich aus der Situation raus und jetzt zeige ich mal dem Zwölferrat, diesem Quorum der Zwölf, was für eine schwache politische Führerin eigentlich Rosalind ist und dass es komplett nachvollziehbar ist, was sie mit ihr getan haben, nämlich sie hier in die Zelle zu schmeißen. Und tatsächlich wendet sich ja dann die Situation gegen ihn und was ihn dazu letztendlich dazu bringt, dann auch zu sagen, okay, dann eben Kriegsrecht, meinetwegen, auch wenn Adama das nie gewollt hätte. Also das ist schon cool so tatsächlich, aber wie gesagt, ich glaube, das braucht einfach für mich einen Ticken zu lange, um dahin zu kommen, wo es sein soll. Und ich, so unterhaltsam ich die Momente fand mit Doc Cottle und mit Lee Adama, der sich doch mal behaupten darf, und diesem Zwiegespräch mit Billy und, ach guck mal, hier die Soldaten tuscheln, während Ty im Korridor da aus seinem Flachmann säuft. Es war so ein bisschen, es meanderte für mich so ein bisschen. Aber gut.
Okay, also ich fand tatsächlich Ellen fand ich wieder sehr nachvollziehbar, weil sie auch versucht, jede Chance zu nutzen, um da irgendwie das Beste für sich rauszuholen. Du hast aber schon recht, ich meine, wieso ist sie da einfach, darf sie da einfach reinmarschieren zum Gefängnis? Aber das fand ich wirklich ganz gut. Ich wollte, was wollte ich sagen? Ich wollte so ein paar Sachen sagen. Also grundsätzlich ja zu allem. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, dass Ellen da steht, ist insofern auch ganz spannend, weil ich meine, wenn einer weiß, wie Entzug aussieht von einem Drogensüchtigen, Alkoholsüchtigen, wie auch immer, Droge an sich, Alkohol ist ja auch eine Droge, dann Ellen, also ich glaube, die kann sehr, sehr schnell, sehr gut erkennen, was da abgeht. Mir wäre das zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht klar gewesen. Ich hätte gedacht, die ist vielleicht verwirrt oder irgendwas anderes oder die kriegt Fieber oder halluziniert oder so. Aber da gleich sozusagen auf Drogen zu schließen oder zu sehen, ah, okay, das sind die typischen Verhaltensauffälligkeiten eines jemand, der im Drogenentzug ist. Da brauchst du, glaube ich, einen anderen, also jemand, der das auch erlebt hat oder sich da sehr gut mit auskennt. Und ich meine, das tut sie ja. Und deswegen, das fand ich ganz spannend. Also deswegen war sie als Figur auch ganz gut gewählt.
War dein Eindruck auch wie meiner, dass diese Entzugserscheinungen sehr, sehr plötzlich kommen oder spielt da auch ihr Krebs mit rein, habe ich mich tatsächlich gefragt.
Ja, das weiß ich eben nicht. Ich finde so ein bisschen, ich bin so ein bisschen durcheinander, also weil
von jetzt auf gleich komplett den Verstand quasi.
Also zum einen das, aber vor allen Dingen, was ich auch so ein bisschen komisch fand, war, am Anfang der Folge haben wir ja so ein was bisher geschah bekommen. Mhm. Und da wurde explizit die Szene gezeigt, wo Dr. Kottl ja zu ihr sagt, ja, aber wenn ich dir jetzt hier was verabreiche, dann wird es starke Nebenwirkungen haben. Mhm. Und sie sagt, egal, ich nehme es trotzdem. Mhm. Und dann gibt er das. Und das heißt, wir haben hier zwei Sachen, die uns gezeigt werden. Zum einen nochmal diese Szene mit Dr. Kottl, der ihr, ich sag mal, reguläre Medizin verabreicht und da Nebenwirkungen voraussagt. Und dann dazu zusätzlich noch das Kamala. Und ich glaube, dass da also zwei Sachen wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch gegeneinander spielen. Mhm. Also ich glaube, da so eine Interaktion stattfindet zwischen dem Kamala und vielleicht auch dem Rest der Krebsmedikamente, die da irgendwie in ihr rumoren. Und deswegen, also ich fand auch tatsächlich, sie wirkte eher verwirrt als im Entzug. Also Entzug hast du ja oft so auch, du schwitzt dann und zitterst vielleicht ja. auch oder kriegst Fieber oder so. Aber sie wirkte halt einfach nur komplett verwirrt.
Ich muss jetzt fairerweise auch sagen, das ist jetzt ein Gedanke, der ist mir erst nach Ende der Episode gekommen, weil während die Folge lief, habe ich da dem keine Beachtung geschenkt. Für mich fühlte sich das alles organisch und nachvollziehbar an. Aber jetzt im Nachgang dachte ich mir schon, die Entzugserscheinungen kommen aber sehr schnell und die gehen dann auch sehr, sehr schnell wieder weg.
Ja.
Weil ich meine, uns wird jetzt hier keine tickende Uhr immer eingeblendet, aber ich gehe schon davon aus, dass zwischen dem Zeitpunkt von Alans Besuch und hier dem Eintreffen des Zwölferrats und hier von wegen, wir wollen Laura Rosalind sehen in der Zelle und wie auch immer, bla bla bla, dass da jetzt keine Tage vergehen dazwischen. Und die Abfolge der Ereignisse ist schon so zack, 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 zack und von ich bin komplett umnachtet und visioniere und vergesse alle Namen und bin komplett ballaballa zu, mir geht's eigentlich wieder gut und ich rede in klaren Worten darüber, dass ich eben hier die spirituelle Anführerin sei, die der Menschheit den Weg zur Erde zurückbereitet. Das dazwischen geht für mich gefühlt nur ein paar Stunden.
5 Minuten. Ja, du hast schon recht. Absolut, das stimmt absolut. Plus, ich habe aber auch das, also ich denke, man kann sich da immer rausreden mit, ja, also Kamala, wir wissen ja nicht, wie das wirkt. Das kann ja was sein, was sehr genau. schnell wirkt und auch wieder, weißt du, so nach dem Motto, Droge kennen wir ja nicht, können wir nicht zu sagen und so. Aber du hast recht, absolut, ja. Das ist halt natürlich hier Serien-Convenience.
Ich glaube, interessant tatsächlich für Leute, die so richtig tief im Battlestar Galactica Lore drin stecken und habe wirklich jedes Easter Egg wertschätzen, ist super interessant, hier zu sehen, dass wir eben ab dieser eine Planet oder diese Kolonie auf Geminon hier klar benannt wird, so quasi als die Kolonie der religiösen Fundamentalisten. Die haben nochmal so ein ganz anderes Level an Glaubenskraft, an Überzeugungen in Bezug auf den Glauben hier zur Schau stellen als der ganze Rest, weil da wird ja sowieso sofort gefragt, wo ist die Abgeordnete von Geminon? Und die sofort, ja, bist du's, bist du unsere Führerin, wie es irgendwie hier die heiligen Rollen prophezeit haben. Und ich dachte, okay, cool, also keiner von den anderen Abgeordneten, zivil hier von der Zivilbevölkerung gewählten Abgesandten, ist so investiert in dieses Rosalind ist die religiöse Anführerin Ding wie die. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant.
Ja, ich fand es halt auch ganz spannend, weil er ja auch explizit sagt, wir lesen die Schriften wörtlich.
Ja.
Also, und dann ist natürlich die andere Frage, ja, und wie ist dann aber wie ist die allgemeine Interpretation der Schrift?
Ja,
also,
bildhaft, wie eben auch das alte
Neue Testament. Ich denke nämlich auch so nach dem Motto, ja. Und, aber das fand ich dann auch sehr spannend. So nach dem Motto, die erwarten also wirklich, dass da jemand, der sterben wird, quasi als Erlöser kommt. Mhm. Und, aber dann natürlich auch Roslyn, die ja dann eigentlich, überleg mal, was hier am Ende noch passiert. Also, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Sie entpuppt sich ja sie eigentlich haben wir hier die große Szene der Prophetin, die sich der religiösen Glauben der Bevölkerung offenbart.
Ja.
Also der Prophet offenbart sich. What the also hallo? Ich meine, sehr unglamourös im Gefängnis hinter Gittern. Mhm. So nach dem Motto, ja, also ich glaube und so weiter, als ja dann die Diskussion ist mit dem Zwölferrat, wo ja dann eben auch die eine Abgeordnete, die schwarze Abgeordnete ja dann auch sagt, dann offensichtlich ja sehr religiös ist und daran glaubt und meint, ja, wir glauben daran, aber es heißt, es soll ein Anführer kommen, der der irgendwie todkrank sei oder ja, sowas. Genau. Oder irgendwie sowas.
Sterben,
so, ja, ja, ich bin todkrank. Und so, und ich so, oh, okay. Also diese ganze Szene ist also irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist so antiklimaktisch, aber auch sehr krass, wenn man überlegt, was da gerade passiert.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist einfach TV. Ich habe mir das angeguckt, dachte, ich gehe total mit. Aber natürlich könnte man sich vorstellen, dass in einem Szenario in der echten Welt, wenn das so oder so ähnlich passieren würde, erstmal jemand sagen würde, ja, stimmt das denn wirklich? Ich meine, es ist, ich möchte nicht sagen, es ist leicht gesagt, aber allein diese Behauptung, ich bin das und dann, oh, bist du es wirklich? Ja, weil ich sterbe quasi. Und weil die eine sagt dann, genau, die Heiligen Schriften sprechen von einer sterbenden Anführerin und sagt, ja, so ein Zufall, guck mal hier, ich habe tödlichen Brustkrebs im Endstadion. Und das ist ja, es ist okay.
Ich bin gespannt,
okay,
was da jetzt die Konsequenz draus ist. Weil,
es ist erzählerische Ökonomie,
nennt man das, glaube ich. Die religiöse Bevölkerung wird wahrscheinlich ihr voll auf den Leim gehen. Und aber auf der anderen Seite hat sie gerade auch gesagt, die aktuelle Präsidentin, die sie ja, also auch wenn sie im Gefängnis steckt, hat ist gesundheitlich kompromittiert. Jetzt haben wir zwei Anführer, die gesundheitlich kompromittiert werden. Normalerweise müsste man da jetzt eigentlich entsprechende Schritte einleiten, aber dadurch, dass wir jetzt Kriegsrecht haben, ist das ja erstmal auf Eis gelegt. Aber das finde ich auch ganz spannend, was da dann noch als Konsequenz rauskommt am Ende.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Es fällt natürlich auch dem Zwölferrat oder zumindest hier dieser einen Gemini-Abgeordneten nicht so schwer, sich Rosalind zuzuwenden als neue Anführerin, weil man eben auf Dama ohnehin anscheinend nicht so gut zu sprechen scheint und auf das ganze Militärregime. Also der Militärapparat ist ja kein Regime bis zum Ende dieser Folge. Und genau, das ist
auch nicht überraschend,
offen,
dass Sarek hier derjenige ist, der Kritik laut werden lässt. Ja. Ich finde ehrlich gesagt gut, dass der Zwölferrat nochmal auftaucht. Ich dachte, der wäre jetzt für immer irgendwie verschollen, taucht nicht mehr auf oder nur, wenn er gebraucht wird bei irgendwelchen Wahlen oder so. Also das fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Und dass die hier also dann auch sagen, Moment mal, das lassen wir nicht mit uns machen. Wir klopfen hier dezent mal an und möchten jetzt mal hier wissen, was los ist. Das fand ich gut.
Ich meine, beobachtet zu haben, weil ich oft, ich glaube, in der ersten Staffel auch hier und da gesagt habe, das fühlt sich so ein bisschen kleinkalibrig an. Wir haben zum Beispiel, diese Folge mit dem Tribunal, da haben sie dann eben irgendwie drei Kleindarsteller engagiert und man hat das Gefühl, nur einer von denen redet überhaupt und die anderen nicken nur mit dem Kopf, weil sonst müssen die irgendwie denen ab extra bezahlen für jede Drehbuchzahl, die sie sprechen. Da gibt es tatsächlich einfach einfach gewerkschaftliche Auflagen, was die auch so Kleindarstellern und NebendarstellerInnen auch zahlen müssen. Und hier habe ich auch das Gefühl gehabt, die hatten einfach ein bisschen Kohle, um die alle mal reden zu lassen. Ich meine, allein nur diese 12 Leute einfach mal in diesen Raum zu kriegen und die debattieren dann und jeder kommt ein bisschen zu Wort und darf mal was reinschreien. Das fühlte sich einfach, ich weiß es jetzt schon, sehr, sehr kleinteilig hier, aber so gucke ich mittlerweile einfach auch auf Fernsehen, weil ich immer auch so ein bisschen sehen will, wie wird das produziert, wie wird das inszeniert, mit welchen Budgets arbeiten die, welche Möglichkeiten haben die einfach, auch vielleicht so was die Auflagen, so Standards and Practices betrifft, weil wenn du gerade sagtest, warum schießt er dem nicht in den Kopf, sondern in den Rücken, da dachte ich mir, oh, ist es jetzt vielleicht auch eine dramaturgische Entscheidung oder vielleicht auch einfach eine Auflage von wegen, den kannst du nicht in den Kopf schießen, der muss einfach in den Rücken geschossen werden.
Na, es gibt ja einfach so, die kannst du auch nicht in den Kopf schießen, weil es ist natürlich immer noch Kabelfernsehen.
Ja, genau.
Das kannst du machen.
Das meinte ich eben.
Genau.
Mich interessiert einfach, ich fühle einfach, ich sehe einfach gerne, wie sowas produziert wird und hier sehe ich eben, dass sie offenbar einfach auch die Kohle hatten, um einfach mal zu sagen, wir stellen dich einfach hier nur so 10 namenslose Statisten hin, die einfach nur so machen und mal irgendwie Bedeutung schauen mit dem Kopf nicken, sondern da ist auch wirklich mal ein bisschen Leben in der Bude. Und das habe ich auch wertgeschätzt. Wobei natürlich am Ende des Tages, du hast ja auch recht, das war jetzt kein wirklicher Kritikpunkt, aber du hast ja bereits gesagt, hier wird der Boden mehr bereitet für zukünftige Ereignisse. Es passiert nicht so viel oder es wird nicht so viel zum Abschluss gebracht wie jetzt auf Kobol im Vergleich. Aber es geht weiter.
Ja.
Ja. Was kommt da
also
jetzt?
Also ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas vergessen?
Nein.
Wir haben Roslyn, wir haben den Zwölferrat, wir haben Kriegsrecht und Tai und auch Lee, der ja da jetzt so ein bisschen sein Ding macht.
Ja.
Ja, und Würdest El du? Und Kottl. Ja, das war's doch, oder?
Ja.
Sarek, der auch mal kurz ein bisschen quer treibt, aber das ist ja nichts Überraschendes.
Jetzt haben wir auch Galactica-Boomer gar nicht gesehen. Meinst du, die ist erstmal raus bis auf Weiteres, bis da mal wieder aufsteht, oder?
Ich habe tatsächlich in dieser Folge kurz an sie gedacht, und zwar in dem Moment, in dem Tyrol sich opfern wollte für seine Truppe, dachte ich, ach, wenn er jetzt erschossen wird, ist ja ganz praktisch, weil dann ist ja quasi, dann ist ja derjenige, der am nächsten dran war an Boomer raus aus der Story.
Ja.
Und wenn dann Galactica-Boomer tatsächlich aufs Schiff kommen sollte, vielleicht kann sie sich doch irgendwie reinschmuggeln. Das war so kurz mein Gedanke, aber ist ja Quatsch.
da würde ich auch sagen, das ist Quatsch.
Natürlich, es gibt ja auch noch die echte Boomer, die ist halt
Ich wollte gerade sagen, allein die Existenz von zwei Boomers macht es irgendwie schwierig, das irgendwie wegzuargumentieren, was da passiert ist. Also, das ist so schwierig. Ja. Wir freuen uns über Feedback, über Fragen, über Korrekturen und gerne ehrlich gesagt auch über Besserwisserei. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich weiß viel, viel mehr über den Militärapparat, zumindest vielleicht wie er in Deutschland aufgestellt ist, aber vielleicht auch anderswo als ihr, und klär euch dazu gerne auf, gerne an galaktikapodcast@gmail.com schreiben oder unterstützt uns bei patreon.com, das heißt oder und, unter patreon.com/Bahnhofskino und hört jede Bahnhofskino Galaktika Folge eine Woche vorab und könnt auch noch mit uns im Discord quatschen und vieles weitere mehr. Ja, ich freue mich auf nächste Woche, wie immer eigentlich.
Perfekt. Also nächste Woche haben wir dann die nächste Folge Resistance. Widerstand übersetzt klingt spannend. Also bin dann gespannt, wer hier gegen wen dann Widerstand macht. Wahrscheinlich vielleicht die Leute gegen Tai, weil er das Kriegsrecht ausgerufen hat.
Tja,
wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass gegen Adama Widerstand geplant wird, weil der ist ja noch ausgenockt.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bye, bye.
Tschüss.